Herzlich willkommen zur 15 Uhr Sitzung oder zum Programm im KI-Strang. Wir hatten vorhin einen Vortrag, wie wir KI-Infrastrukturen aufbauen. Jetzt geht es ein bisschen inhaltlicher weiter mit Azure Blaue Wolke und Azure Cloud, warum KI den KI-Menschen braucht. Ich begrüße Kerstin Linde-Stief. Bitte schön.
Vielen, vielen Dank. Also es geht tatsächlich um Azure Cloud und einige KIs, die da gern Azure Blaue Wolken draus machen. Warum KI den Menschen braucht, ist mein Vortrag. Als ich den eingereicht habe, wollte ich ein Profil mitschicken. Dachte ich mir, ist eine gute Idee, der KI mal die mal zu bitten, ein Profil von mir zu erstellen, was ich hier mit einreichen kann. Das kam dabei raus. Das habe ich ChatGPT gefragt. Mach mal bitte ein Profil. Hier ist LinkedIn die Source. KI ist darauf konzipiert, Inhalte zu erzeugen, egal welche. Die denkt sich eher was aus, als dass sie zugibt, dass sie etwas nicht kann, nicht weiß oder auf etwas nicht zugreifen kann. Erst nachdem ich ihr gesagt habe, dass es falsch ist, hat die KI zugegeben, sie kann dieses Profil, dieses LinkedIn-Profil nicht öffnen und ich soll ihr doch ein paar mehr Informationen geben. Damit ist eigentlich alles über KI gesagt, was man über KI sagen muss. Sie halluziniert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Scherz. Ich heiße natürlich nicht Matthias, mein Bitcoin-Vermögen hält sich auch in Grenzen und genauso wie meine Follower-Base, aber dafür bin ich hier, um das zu ändern und ein bisschen was zu erzählen. Ja, ihr bekommt übrigens ganz zum Schluss einen QR-Code, da könnt ihr die Folien direkt nach meinem Vortrag runterladen. Ihr müsst euch weder was abfotografieren noch Links mitschreiben, das ist alles interaktiv da drin, also ihr könnt das dann alles direkt nachlesen und auch anklicken. Was sind unsere heutigen Themen? Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, was ist überhaupt KI, was kann sie, was ist sie nicht? Da geht es in der Prämisse. Ich werde ein bisschen was zur Infrastruktur sagen. Da hat mein Vorredner schon ein bisschen was dazu erzählt. Ich werde das zum Teil ein wenig entschärfen und zum Teil auch neue Aspekte mit reinbringen, was das angeht. Und natürlich werden wir uns auch darüber unterhalten, welche Rolle spielt der Mensch sowohl bei der Infrastruktur, bei der Programmierung oder bei dem Training von KI bis hin zu den Anwendungen von KI. Genau, darum wird es heute gehen. Glaubt man den Allvorderen, gibt es genau drei Arten von KI, nämlich eine Basic oder eine Narrow AI, eine Strong bzw. generelle AI und eine Super KI. Momentan befinden wir uns immer noch in dem Basic Level. Das liegt vor allem daran, dass KI nicht, Entschuldigung, das war... Ja, doch. Das liegt vor allem daran, dass das KI die Bedeutung von Wörtern nicht kennt und erst recht nicht deren Sinn versteht. Das ist einfach so. Die ersten Modelle wie ein GPT-Modell von OpenAI, die lernen gerade, die Bedeutung von Wörtern zu verstehen. Das heißt, wir sind so langsam an der Stufe zur Strong oder generellen KI, aber wir sind far, far away von der Super-KI. Hätten wir die jetzt schon, dann wären wir in Zukunftsfilmen wie 2001, also da hätten wir einen Hell, wir hätten einen Hightech-Hochhaus wie aus Game Over oder eben so Super-Toys oder Mechas aus AI. So schnell wird es auch nicht gehen, dass wir da hinkommen. Zunehmend ethische und sicherheitsrelevante Bedenken hemmen so ein bisschen die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Und das ist eben genau das, wo wir momentan sind. KI versteht uns nicht. KI interpretiert einfach nur. Das ist pure Mathematik. KI ist Statistik, das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, das ist Analytik, sie setzt Dinge zusammen. Wir sind immer noch dabei, dass KI mehr einem stochastischen Papagei gleicht, als dass sie eine wirkliche Intelligenz ist. Stochastischer Papagei, wer es noch nie gehört hat, es geht darum, KI nimmt Inhalte, die bereits bestehen, fügt sie neu zusammen. Kann Bilder generieren, die sehen aus wie von Da Vinci gemalt, aber sie sind eben nicht von Da Vinci gemalt. Es ist zwar auch ein Bild, was er so nicht gemalt hat oder nie gemalt hätte, aber es ist wirklich bestehende Elemente einfach zu was Neuem zusammengefügt. Das ist KI momentan. Nichtsdestotrotz, KI hat eine ganze Menge Vorteile, die wir einsetzen können. Übrigens sind all diese Bilder, die ihr hier in meinem Vortrag seht, sind alle von der KI generiert. Wie ihr euch schon gedacht haben, zwei sind mit DALL-E gemacht worden, der Rest alles mit Imagen von Google, mit dem Gemini. in integrierten Programmen. Ja, KI hat eine ganze Menge Vorteile. Sie macht uns tatsächlich schon effizienter. Sie hilft uns im Alltag. Sie kann uns neue Gesichtspunkte bringen. Sie kann mehr und größere Zusammenhänge erkennen, als wir das jemals machen. Sie ist für uns ein Trainer, ein Sparringspartner. Sie hilft uns in alltäglichen Routineaufgaben, bis hin, dass sie uns auch eine Gesellschaft sein kann. Also es gibt auch erste Fälle, über die berichtet wird, dass KI tatsächlich in großen Depressionsschüben Menschen hilft, dass sie eben dann doch nicht gleich aus dem Fenster springen oder von Zug laufen. Also große, große Vorteile. Einsatzgebiete, in der wir KI heute auch schon sehen, sind unter anderem eben in der Informationsbeschaffung, bei der Kreativität, wie man an den Bildern hier sehen kann. KI ist schon in ganz, ganz vielen Tools, die wir jeden Tag nutzen, integriert. Wir können es natürlich auch nutzen, um selber Inhalte zu generieren. Wir können es nutzen, um uns Anregungen zu geben. Wir können das für Training, für Coaching nutzen. Also es gibt jede Menge, wo KI uns schon unterstützt. Aber KI hat noch Herausforderungen. Der Font ist mit Absicht so klein. Ich hätte das auf 3 Folien verteilen können, aber soll eigentlich auch demonstrieren, dass die Herausforderungen, die Vorteile momentan noch überwiegen, die KI mit sich bringt. Der Wurzel des ganzen Übels sind die Trainingsdaten. Trainingsdaten, die KI zur Verfügung gestellt werden oder auf die sie zugreifen kann. Natürlich auch unsere eigene Kompetenz im Umgang mit KI ist eine große Herausforderung. Urheberrechte, auch eine sehr große Herausforderung. Also gerade ChatGPT ist immer wieder in der Kritik, dass sie auf alle möglichen Daten zugreifen, das dann auch verwenden für die Inhalte, die sie generieren, ohne Rücksicht auf Verluste. KI kennt tatsächlich keine Urheberrechte. Das ist denen egal. Die sieht etwas, das ist zugänglich, also nutze ich das. Also da ist auch der Mensch gefragt, der KI beizubringen, was darf sie, was darf sie nicht. Natürlich auch die Lizenzen selber beim Einsatz. Es gibt einen deutschen Hersteller, das ist der Aleph Alpha. Die sind ab und zu mal in den Schlagzeilen, weil sie doch ganz ordentliche Sümmchen immer bekommen für die Entwicklung ihrer KI. Free AI ist, das ist deren Sprachmodell. Das gibt alle tatsächlich auch auf Hackfest, aber die Open-Source-Version ist wirklich eingeschränkt in der Nutzung für ausschließlich Forschung und Lehre. Das darf ich nicht kommerziell einsetzen. Also es gibt ganz, ganz große Unterschiede, auch alles, was da draußen, Open-Weight ist nicht Open-Source. Also da gibt es noch ganz, ganz viel Grauzone, was man auch berücksichtigen muss. Ganz oft ist es auch tatsächlich so, dass der Zeitaufwand für die Fehlerbehebung bei KI-generierten Inhalten, vor allem bei Code, den Produktivitätsgewinn schier zunichte macht. Also das ist, man verbringt nachher mehr Zeit, die Fehler zu beheben, als dass man einen Gewinn da. Das soll man alles, das muss man alles vorher wissen, wenn man KI einsetzen möchte, um eben entsprechend reagieren zu können, planen zu können und Strategie entwickeln zu können. Begriffe, die im Zusammenhang mit KI häufig fallen, ich will sie hier einfach nur mal erwähnt haben. Das ist Natural Language Processing. Das ist etwas, warum wir überhaupt mit einer KI wie ChatGPT reden können, nämlich dass sie unsere natürliche Sprache verarbeiten kann und auch entsprechend Output geben kann. Ein weiterer wichtiger Begriff ist Retrieval Augmented Generation. Das ist etwas, was relativ neu dazugekommen ist oder was viele KIs neuerdings erst haben. Eine große Herausforderung bei KI ist, dass die Daten veraltet sind. Wenn ich ein Sprachmodell trainiere, dann nehme ich Daten. Und die sind im Zweifelsfall 3 bis 4 bis 5 Jahre alt. Und entsprechend ist dann auch das Ergebnis, wenn ich ChatGPT frage, ich habe es gemacht, ich habe Gemini gefragt, sag mir mal die Schwachstellen von Netzwerkgeräten, die du kennst. Und dann kamen genau 2 zurück und die waren irgendwie so von 1993. Ich habe ChatGPT die gleiche Frage gestellt und da kam dann tatsächlich eine aktuellere Auflistung und sehr viel mehr Schwachstellen zurück. Und als ich dann noch gefragt habe, auch bitte gib mir eine Übersicht von 2024, war es richtig aktuell. Das funktioniert genau mit diesem RAG. Das erlaubt einem Sprachmodell, aktuelle Quellen, spezifische Quellen etc. anzuzapfen und diese Daten dann auch in die Ergebnisse mit einfließen zu lassen. Das macht die Ergebnisse relevanter. Es macht sie aktueller und für uns natürlich dann auch entsprechend nutzbarer. So. KI-Modelle, wir haben es gerade im Vortrag von Daniel schon gehört. Er hatte Reasoning AI erwähnt. Das ist auch das, mit dem die meisten von uns die meisten Berührungspunkte haben dürften. Reasoning AI ist alles das, was wir von ChatGPT und Co. Eben kennen. Was momentan sehr viel Fahrt aufnimmt, ist Agentic AI. Agentic AI ist so ein bisschen nächste Stufe von Automatisierung. Mit Agentic AI können zum Beispiel im Netzwerkmanagement Agenten generiert werden, programmiert werden, die laufen dann ganz alleine los und machen bestimmte Dinge. Ist nicht ganz ohne Gefahr, sage ich dann ganz zum Schluss noch mal ein bisschen was dazu. Ja, also Agentic AI ist ein Ding, was gerade ganz, ganz groß im Kommen ist. Und natürlich hat man dann auch noch Deep Search oder Causal AI, was man eher so aus dem wissenschaftlichen oder Forschungsumfeld kennt. Der Hintergrund ist, nicht jedes Sprachmodell, was wir da draußen kennen, ist gleich gut für jede Art von KI geeignet. Deswegen auch die unterschiedlichen Modelle in Klammern dahinter. Also da, auch da bei der Auswahl muss man wirklich, was will ich machen mit der KI, was muss die für mich machen und dann auch das passende Sprachmodell auswählen. Berühmte LLMs, das ist jetzt mal so eine Auswahl von dem, was momentan da draußen gerade unterwegs ist. Ich lese die nicht alle vor, die meisten werdet ihr eh können. Das Ganze gibt es dann natürlich auch noch aus dem Open-Source-Umfeld. Also es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele, zum Teil auch sehr gute Open-Source-Sprachmodelle, die man einsetzen kann. Und es gibt sogar deutsche Anbieter von KI. Aleph Alpha habe ich gerade schon genannt mit Faria AI. Es gibt aus Hamburg eine Firma, die hat einen Chatbot entwickelt, Moin AI. Und auch da passiert gerade momentan eine ganze, ganze Menge. Also es gibt so europäische Initiativen, die das Ganze auch fördern. Also da passiert sehr, sehr viel gerade. Wenn ich eine AI einsetzen möchte, habe ich ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Auch das hat der Daniel gerade in seinem Vortrag schon ein bisschen erklärt. Ich habe mal den KI-Stack zusammengefasst, wie sowas aussieht, wenn man AI nutzt, egal wo. Ob ich das jetzt aus der Cloud nutze oder ob ich das ChatGPT übers Webinterface frage. Dahinter ist immer sowas. Ich habe unten drunter eine Infrastruktur und dann brauche ich verschiedene Layer, die das machen, was wir dann rauskriegen, was uns ein ChatGPT nachher sagt. Ich muss die Daten erstmal suchen, sammeln, zusammentragen, die müssen irgendwo gespeichert werden, die müssen aufbereitet werden, die müssen kuratiert werden. Dann muss ich natürlich das Modell erstmal auswählen, dann muss ich das Modell trainieren, ich muss das Modell anlernen. Ich muss dann weitere Dinge implementieren, die die ganzen unterschiedlichen Layer-Module zusammen. Ich zeige euch gleich, wie der Stack in der Praxis aussehen kann, bis ich dann irgendwann mal zu einem Ergebnis komme. Und damit ist nicht genug. Das ist ein fortwährender Prozess. Also das hört nicht auf, dass ich das einmal trainiere und anlerne, sondern das geht immer, immer weiter. Ich muss das monitoren, ich muss es immer wieder aktualisieren, ich muss es immer wieder neu trainieren, muss es wieder ein bisschen justieren. Also da ist eine ganze Menge dahinter, was da gebraucht wird. Ich habe euch mal aufgezeigt, wie so ein Open-Source-KI-Stack in Gänze aussehen kann. Also das fängt einmal an beim Deployment. Deployment fällt manchmal auch im Zusammenhang mit Hugging Face. Ich habe es jetzt einfach mal mit der Infrastruktur. Es gibt Cloud-Infrastrukturen, die speziell für KI gemacht wurden. Das ist zum Beispiel einmal die Nebius. Das ist ein reiner GPU-Cloud-Anbieter. Gemini ist ein deutscher Anbieter, der KI-Rechenleistung verkauft. Und es geht bis hin der Open Telekom Cloud, die einen ganzen vollständig Managed Stack dort anbietet. Man braucht dann sehr, sehr viele andere Komponenten. Wie gesagt, ihr kriegt die Folien nachher, ihr müsst es nicht fotografieren. Man braucht Datenbanken, man muss das Ganze monitoren, man braucht Orchestrators, das Ganze muss programmiert werden, da gibt es verschiedene Sprachen, das sind mal so die gängigsten dort. Und es ist auch so, je mehr man fragt, desto mehr Möglichkeiten bekommt man zurück, sowas aufzubauen. Also es gibt eine Unzahl an Möglichkeiten. Es gibt auch immer mehr, also auch da ist die Entwicklung noch lange nicht zu Ende. Auch da wieder ich muss mir ganz im Klaren sein, was will ich, was brauche ich. Dann muss ich die Datenbank aufsetzen, muss die Datenbank administrieren. Also man braucht überall, an jeder Stelle braucht man hier Menschen. Irgendjemand muss die Infrastruktur betreiben, muss entsprechend die Codes schreiben, muss die LLMs anlernen, muss die Frameworks generieren. Also es ist, ohne den Menschen geht es einfach nicht. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, bei der Initialisierung oder wenn ich KI nutzen möchte, die Modellgröße. Bei den Modellen gibt es ganz, ganz unterschiedliche Größen bei den Sprachmodellen. Also wenn ich von Modellen spreche, dann meine ich in der Regel immer Sprachmodelle, die ein wesentlicher Bestandteil der KI-Anwendungen und Infrastrukturen da draußen sind. Ich muss schauen, verfügt das über genügend Bandbreite, verarbeitet das ausreichend Tokens für meine Anforderungen? Es gibt kleinere Sprachmodelle, die unterstützen nicht ganz so viele Tokens. Tokens sind die, das sind Wörter, also die früher waren das Words in der Prozessverarbeitung. Also es ist jeder Begriff, den eine KI verarbeitet, wird in Tokens unterteilt und die werden dann verarbeitet von so einer KI. Und manche unterstützen halt nur 16.000, manche bis 32.000. Ich glaube, die ersten Modelle habe ich schon gesehen mit 64.000 Tokens, die da unterstützt werden. Da geht es immer während einer API-Anfrage. Je mehr Tokens unterstützt werden, man spricht dann auch von Long-Context-LLMs in dem Zusammenhang. Das ist genau das, was wir heute von ChatGPT kennen, was wir von Gemini kennen. Wenn ich eine Anfrage stelle und ich kann darauf aufbauen, in 3 Tagen weiß es immer noch, was ich gefragt habe und kann weiter damit arbeiten. Also das sind so, dafür ist das wichtig zum Beispiel. Je weniger Token, desto einfacher, desto, ich sag mal, dümmer ist eine KI oder vergesslicher dann auch. Natürlich ist auch Relevanz und Correctness ein sehr, sehr großes Aspekt, den ich berücksichtigen muss. Gerade bei der Correctness haben Open-Source-Modelle momentan noch ziemlich viele Nachteile gegenüber den kommerziellen oder den Big Tech Angeboten. Dann muss ich unterscheiden Appliance versus alles selbst. Die gute Nachricht vorweg, nicht jeder braucht so eine große Infrastruktur wie Facebook oder Meta oder Google oder wie sie alle heißen oder auch OpenAI. Für die meisten geht es auch eine Nummer kleiner. Und es gibt da draußen auch noch andere Anbieter, die man sehr wohl als Alternative auch zu GPUs von Nvidia nutzen kann. Also es gibt eine Firma in Amerika, in Silicon Valley, die haben eine spezielle CPU nur für Inference-Tasks entwickelt. Also die sprechen anders mit Memory. Die brauchen sehr, sehr viel weniger Strom. Die sind genauso leistungsfähig wie eine große GPU-Farm von Meta. Für einen bestimmten Zweck, also Training würde ich mit denen jetzt noch nicht so unbedingt machen, aber für Inference-Aufgaben sind die durchaus sehr gut geeignet. Grok heißt die Firma, gibt es auch als Appliance. Ihr kriegt die Links dann auch noch mitgeliefert mit der Präsentation. Im Bankenumfeld gibt es eine Firma Samba Nova, die ganze Appliances baut, die auch mehr oder weniger mit nicht so viel GPUs auskommen. Also es gibt Alternativen da draußen und deswegen auch immer überlegen, was will ich? Will ich es selber machen? Will ich es irgendwo hosten oder kann ich es auch selber machen? Effizienz, Effektivität, auch da sind die großen Tech-Unternehmen momentan noch ein bisschen im Vorteil. Wenn man jetzt zum Beispiel mal so ein Microsoft GitHub Copilot nimmt oder die Google-internen Tools oder eben auch den Code Whisperer von Amazon, die stecken so tief in der Infrastruktur von ihren Kunden, in Enterprise-Infrastrukturen, die wissen, was die brauchen, wie die ihre Infrastruktur betreiben, wie die aufsetzen. Das heißt, die können ganz andere Playbooks generieren, als ich ein ChatGPT, den ich mal frage, mach mir mal ein Playbook für mein Rechenzentrum. Also das sind so, die haben da schon ein bisschen Vorteile noch. Wenn ich das selber betreibe, müsste ich denen das alles selber beibringen. Das heißt, ich müsste erstmal die ganzen Daten ranschaffen. Kommt dazu, dass ich nur Daten von mir habe. Ist vielleicht auch ein bisschen eine eingeschränkte Sichtweise. Und manchmal möchte man ja vielleicht auch ein bisschen Best Practices oder von dem, was andere so tun und besser machen, profitieren. Also da gibt's auch da noch Grenzen und Unterschiede. Und natürlich an der Stelle auch der Punkt, möglichst vortrainierte Modelle nutzen, weil den Aufwand, den möchte man wirklich nicht selber machen. Man möchte nur noch feintunen. Es gibt Benchmarks zu allem Möglichen, sowohl auch zu Storage. Zu Storage habe ich auch eine gute Nachricht. Gerade Inference ist sehr, sehr memory-hungrig. Da gibt es eine, so neu ist die Technologie gar nicht mehr, CXL, die es erlaubt, Memory zu entkoppeln von der Rechenleistung oder vom Rechner. Also momentan sind ja in einem Rechner physische Grenzen gesetzt, dass ich nur irgendwie 3 RAM-Riegel reinkriege mit einer gewissen Größe und mit CXL habe ich nachher die Möglichkeit, ganze Memory-Farm aufzubauen, so wie heute schon GPU-Farm. Also da passiert ein bisschen was am Horizont, da ändert sich was und man sieht auch in dem einen oder anderen dieser Benchmarks, dass Open Source gar nicht mehr so schlecht ist, aber auch da noch große Modellunterschiede bestehen. Ein Benchmark ist über Storage. Auch Storage ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung bei KI. Klassisches Tiering funktioniert da nicht mehr, weil wenn ich eine KI trainieren möchte oder will, dass sie weiter lernt, dann braucht sie möglichst viele Daten und sieht zum Beispiel zum Teil auch Dinge in Daten, die schon älter sind, die irgendwo in einem Glacier bei AWS rumliegen. Also das heißt, die Daten sind ständig in Bewegung. Wenn ich was Neues will von der KI, braucht sie Daten, muss ich sie mit Daten füttern. Zum Teil auch mit alten Daten. Ich würde nicht den Fehler machen und die Daten da lassen, wo sie sind. Es gibt Storage-Plattformen da draußen, die haben sehr, sehr gute Lösungen dafür, die Daten dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden und dann auch wieder zurückzuschaufeln. Also da ändert sich auch ein bisschen was im Storage-Management. So dieses klassische alte Tiering-Denken, was wir kennen, ist passé und Data in Motion ist dort die Zukunft. Ja, so viel zu den Benchmarks. Daten, ich brauche natürlich auch Daten. Jetzt habe ich als Unternehmen, wenn ich ein großes Unternehmen bin, habe ich sehr, sehr viele Daten selber, auf die ich zurückgreifen kann. Wenn ich jetzt mal so einen ChatGPT-Klon kreieren möchte, einfach um eine deutsche Version davon zu bringen, möchte ich den aber auch trainieren und mit möglichst öffentlichen Daten, mit möglichst vielen Daten, mit möglichst generellen Daten. Da gibt es mittlerweile ein paar Initiativen, die wirklich sichere, saubere und auch erlaubte Daten zusammengetragen haben, die man für das Training von KI benutzen kann. Also das sind mal so drei Beispiele davon. Genau. Die Human Intelligence in der Artificial Intelligence, wozu brauche ich überhaupt alles Menschen? Wir sind noch nicht bei der Anwendung. Wir haben noch kein Stück Prompt erstmal eingegeben. Hier kommen ein paar Prompts, so Initiale, damit die KI überhaupt weiß, was sie will. Das machen dann genau die Menschen, die diese Modelle programmieren oder eben entsprechend auch briefen. Aber das sind alles Menschen, die brauche ich. Ich brauche die in der Datenaufbereitung, ich brauche die für das Sammeln der Daten, das Aufbereiten der Daten. So ein bisschen voranalysieren, kuratieren, später auch aktualisieren. Ich brauche Menschen für die Modellierung, ich brauche Strategen, die das Ganze so ein bisschen in Bahnen lenken und Ziele definieren und natürlich dann auch welche, die das Ganze implementieren, die das bei der Überwachung dabei sind, die das Ganze weiterentwickeln, aktualisieren, verfeinern etc. Es ist eine ständige Weiterbildung, kontinuierliche Verbesserung. Also Menschen werden hier immer gebraucht werden. Es wird sich ein bisschen verschieben, sicherlich, aber die Menschen werden gebraucht. Ja, egal wofür ihr euch entscheidet, ohne Menschen geht's auch danach nicht. Ich habe mal so ein paar famous last words aus meiner Praxis. Was ich so jeden Tag erlebe, das sind dann so irgendwie, ja, unser Playbook hat Gemini geschrieben oder die Übersetzung, die macht irgendein anderes Tool. Und so sieht's dann auch aus, nämlich genau so. Darf eure Aufmerksamkeit mal auf Kundeservicebetrieb, ne? Brückenunterstützung und Ingenieurswesen. Finde ich die beste Übersetzung ever. Das war das Original. Das ist eigentlich die Brücke zwischen Support und Engineering. Also was völlig anderes. So, jetzt sind wir hier bei einer Firma, PagerDuty. Die bietet professionelle Services im Enterprise-Umfeld an, für wirklich große Firmen. Jetzt muss ich mir als Enterprise-Kunde die Frage stellen, will ich bei sowas was einkaufen, die noch nicht mal in der Lage sind, sich selber vernünftig darzustellen? Das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Wir sehen übrigens noch ein anderes, wenn ich nochmal zurückgehe, geht das nochmal zurück? Genau. Bei diesen automatischen Übersetzungen wie Wiglot oder so, dann läuft der Text auch da oben in die Logos rein. Also das ist nicht nur scheiße, das sieht auch völlig kacke aus. Genau. So, also. Nächste Katze. Ja. Also wir sind jetzt wirklich bei The Human in the Loop angekommen. Ich brauche Menschen, die Texte oder egal was für die Zielgruppe passend hin generieren oder prüfen. Ich brauche das für Authentizität, für den Satzbau. KI hat auch überhaupt keine kulturelle Kompetenz. Ein Österreicher zum Beispiel versteht unter einem Schlag was völlig anderes als ein Deutscher. Und das weiß aber so eine KI nicht. Und da sind wir jetzt auch wieder bei, ne, wir sind hier gerade mal basic, keine Bedeutung von Wörtern, kein Sinn. Ja, Trainingsdaten genauso, ne? Ein einziger Fehler in den Trainingsdaten versaut nachher die KI fürs Leben. Prompt Engineering, das ist das, was wir eigentlich machen. Ich mache es mehr so in der kreativen Ecke oder für Texterstellungen. Ihr wahrscheinlich eher, um euch ein Playback zu erstellen oder mal einen Code generieren zu lassen oder einen kleinen Agent zu programmieren. Aber das sind so ein paar Grundprinzipien, die gelten für alle, egal was ihr mit einer KI macht. Das allererste ist, be kind to your AI. Also es ist wirklich, seid freundlich. KI ist eigentlich darauf konzipiert oder trainiert, nett zu sein. Die will nicht böse sein, aber sie lernt natürlich. Und wenn ihr böse zur KI seid, dann wird sie auch irgendwann böse zu euch. Kennt ihr aus jedem Social-Media-Plattform. Natürlich präzise Anforderungen helfen ungemein. Gebt präzise Anweisungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, größere Requests auch gerne mal aufsplitten. Da sind wir dann wieder bei diesen Long-Context-Modellen, die das auch können. Da fange ich halt klein an, ne? Analysiere mal den Text und dann kommt da irgendwas raus und dann sage ich, ah, da will ich ein bisschen genauer reingucken und dann kann man das so ein bisschen aufbauen. Also ne, nicht alles auf einmal verlangen. Auch das ist etwas, was man in der KI mitgeben sollte. Ja, und ansonsten Kompetenzschulen. Also es ist, KI ist nur ein Werkzeug, wie jedes andere auch. Man muss damit umgehen können, schult es, trainiert es, übt es, lernt. Wie sieht so ein guter Prompt aus? Okay. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, ich musste beim Erstellen dieser Slide tatsächlich an diesen Sesamstraßensong denken, weil das sind genau die Fragen, die man sich beantworten sollte, wenn ich einen Prompt für eine KI schreibe. Für wen mache ich das? Wer bin ich, kann man auch noch mitgeben, damit die ein bisschen so den Kontext weiß. Kontext Awareness ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges, Kontextbewusstsein. Ich muss Parameter mitgeben. Möglicherweise... Ja, wieso, weshalb, warum? Ne? Warum will ich das haben? Ich bin Journalist, ich schreibe einen Artikel für ein Fachpublikum. Das hilft der, was zu kreieren, was nicht aussieht wie aus einem Kinderbuch. Natürlich auch hilft es, mitzugeben, wie das Ausgabeformat sein soll. Will ich das als Tabelle haben? Will ich das als Auflistung haben? Will ich einen Roman damit schreiben? Nicht jede KI kann das übrigens. Also wenn ich Crockchat frage, der kann keine Bilder. Der gibt mir dann irgend so ein ASCII-GIF. Ding mit. Gemini und ChatGPT können sehr wohl Bilder erstellen mit unterschiedlicher Qualität. Also wie gesagt, die meisten hier hat Gemini gemacht. Und dann auch wieder, ne, für KI gibt es keinen Unterschied zwischen Sinn und Bedeutung eines Wortes. Also überlegt euch wirklich gut, was ihr da KI sagt. Schreibt es euch gerne vorher auf. Also auch ich mache das manchmal. Schreibe mir auf ein Blatt Papier oder in einem Notizanwendung schreibe ich mir das erstmal auf. Was will ich überhaupt? Sortiere das ein bisschen, denk nochmal um und gebe es dann erst der KI mit, das Ganze. Weil ansonsten kommt sowas bei raus, herumhängende Katzen. Klare Anweisungen helfen wirklich. KI interpretiert und sie hat sehr viele Interpretationsmöglichkeiten. Wortauswahl ist extremst wichtig. Wenn es ein Wort gibt, was mehrere Deutungen zulässt, sucht eins, was nur eindeutig ist. Auch die Formulierung selber. Also man könnte zum Beispiel sagen, bitte erstelle mir ein Bild mit einer Katze. Die Katze hat 5 Pfoten und liegt in einer Hängematte. Die Katze liest ein Buch. Damit kann eine KI ziemlich gut was anfangen. Man könnte auch sagen, ich brauche eine Darstellung von einer Katze mit 5 Pfoten in einer Hängematte, die liest. Würde die KI auch verstehen, aber das Ergebnis könnte unter Umständen nicht ganz das sein, was ihr erwartet habt. Das gilt wirklich für alles. Das gilt für Code genauso wie für Bilder, wie für Texte, da gibt's keine Unterschiede. Fragt auch gezielt nach aktuellen Informationen, nach aktuellen Best Practices, nach Quellenfragen. Quellen sind auch immer ganz, ganz wichtig. KI neigt extremst zur Halluzination. Also ich würde alles hinterfragen, was eine KI macht. KI ist eben wirklich wie eine Katze, sie versteht auch deinen Humor nicht. Also versucht bitte nicht sarkastisch zu sein, keine ironischen Anweisungen, das würde die KI nicht gutheißen. Dann das Ergebnis checken. Ist es relevant? Ist es aktuell? Ist es das, was ich sagen will? Ist es ungefähr der Stil, in dem ich normalerweise meine Beiträge oder meinen Code schreibe? Passt das alles auch sinnlich irgendwie zusammen? Also Ergebnischecken ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte dabei. Und wenn das Ergebnis nicht ganz so ist, wie man sich das vorgestellt hat und wie man es gewünscht hat, dann einfach nochmal machen. Möglicherweise den Prompt nochmal anpassen, ein paar mehr Parameter mitgeben, Beispiele mitgeben, auch Referenzen können helfen bei der ganzen Geschichte. Ja. Genau. Feedback. Die meisten KIs mittlerweile erlauben es, Feedback zu geben. Das hilft der KI zu lernen und in Zukunft relevantere, aktuellere und bessere Ergebnisse zu produzieren. Macht das. Sagt eine KI, wenn sie einen Fehler gemacht hat. Sagt er auch, wenn es nicht aktuelle Daten sind. Das Mindeste, was ihr tun könnt, fast alle haben mittlerweile Daumen nach unten, Daumen nach oben. Drückt einfach das, um ein Feedback zu geben. Das war gut, das war nicht so gut. KI lernt. Maschinelles Lernen ist überall drin und deswegen, genau. Ja, also KI kann wirklich vieles sein. Sie löst nicht jedes Problem. Sie braucht wirklich immer den Menschen noch. Ansonsten haben wir noch mehr Probleme, als wir jetzt eh schon haben. Übrigens muss seit 2. Februar KI-Kompetenz in Unternehmen auch nachgewiesen werden. Also das heißt, jede Organisation, die KI einsetzt, ist angehalten, nachzuweisen, dass die Menschen, die damit arbeiten, die damit umgehen, auch kompetent sind oder zumindest sich mal so ein halbwegs kleine Schulung reingezogen haben. Sicherheitsrisiko. Also ich komme ja eigentlich mehr so aus der High Security. Und bei mir steht natürlich Sicherheit immer an allererster Stelle. KI ist ein Sicherheitsrisiko. Das liegt nicht nur an den Schwachstellen, die da noch drin sind. Das liegt vor allem auch darin, dass KI selbst die Schwachstelle ist. Wenn ich Hassrede oder komische Anweisungen, das können sehr kreative Anweisungen sein, das können auch verstörende Anweisungen sein, die kann eine KI dazu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun sollte oder Informationen preiszugeben, die sie nicht preisgeben sollte. Da gibt es einen sehr schönen Vortrag, ich glaube, war das am letzten Chaos, vorletzten, ja, vom vorletzten Chaos-Kongress, gibt es einen sehr schönen Vortrag, da hat die Eva Wolfangel, hat da mal so ein bisschen ein paar Sachen ausprobiert, Link gibt es auch in den Shownotes. Genau, ja, was kann ich tun, um KI sicherer zu machen? Also als erstes mal keine sensiblen Daten teilen. Es gibt Tools, die man einsetzen kann, die dafür sorgen, dass keine sensiblen Daten jetzt an eine öffentliche KI wie ChatGPT geschickt werden. Kann ich auch im Unternehmen nutzen. Autoshare-Funktionen ausschalten. Also es gibt gerade Copilot. Copilot ist ein Quell der Freude für alle Hacker da draußen. Copilot ist, kann man wirklich auf jede erdenkliche Art missbrauchen, sensible Daten rauszugeben, Dinge zu teilen, die man nicht teilen sollte und was weiß ich auch nicht noch alles. Auch da gibt es einen schönen Vortrag dazu, links in den Shownotes. Es zeigen auch wirklich bei der Einführung selber schon große Sicherheitslücken. Wenn ich KI im Unternehmen einsetze, dann sollte ich möglichst alle Menschen mitnehmen. Die Gefahr besteht sonst, dass Menschen sich übergangen fühlen, dass sie verängstigt sind, dass sie Angst um ihren Job zum Beispiel auch haben, dass sie nicht wissen, wie sie mit den Tools umgehen sollen, dass sie nicht wissen, welche Tools zur Verfügung stehen, etc. Also das ist eine KI-Strategie, hilft auf jeden Fall und auch Schulungen, klare Kommunikation, Transparenz bei der Umsetzung, also nehmt einfach auch die Leute mit. Ansonsten ist auch noch ganz wichtig, dass KI-Kompetenz nachgewiesen werden muss, erwähnte ich, glaube ich, schon. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren, aber es ist nicht ganz so schlimm. Genau, Telemetriedaten. KI fragt auch immer, ob sie die Daten, die ihr dort benutzt, nutzen darf, um zu lernen. Das will nicht immer gelernt sein, ist aber zum Teil echt eine coole Geschichte, das auszublenden. Also ich habe mal versucht, bei meinem Windows-Rechner dem beizubringen, keine Telemetriedaten mit Microsoft zu teilen. So ungefähr gefühlte 3 Stunden später und 25.000 Registry-Einträge, glaube ich, es ist mir gelungen. Ich habe sicherheitshalber noch die Windows-Firewall konfiguriert und einen Netzwerkfilter eingerichtet. Also ist alles nicht so ganz trivial. Schnittstellen. KI ist auch, wie jedes andere, ist ein Agent, ist eine KI, ist eine Schnittstelle, ist ein ganz normaler User in eurem Netzwerk, in eurer Infrastruktur. Ihr müsst die mit ins Rollen- und Berechtigungskonzept einbeziehen. Und ihr müsst sie offboarden. Wenn das Zeug nicht mehr gebraucht wird, muss es weg. Weil ansonsten besteht die Gefahr, dass in 3 Jahren irgendjemand über genau diese Schnittstelle in dein Netz reinkommt. Also ist jede Menge Gefahren, jede Menge Risiken. Ja, jetzt alles böse, alles weg? Nee. KI ist da in irgendeiner Form. Sie ist integriert in ganz, ganz vielen Tools, in ganz, ganz vielen Anwendungen in unserem täglichen Leben. Selbst wenn wir in unserer Bank sprechen, ist KI schon drin. Also sie ist da und sie wird bleiben. Wir kriegen sie nicht mehr weg. Wird sie den Menschen ersetzen? I don't think so. Sie wird in einigen Bereichen Aufgaben ersetzen, Prozesse ersetzen, wird es automatisieren, wird uns das Leben vereinfachen. Dafür werden unser Wissen, unsere Fachkompetenz wird an anderer Stelle gebraucht, nämlich eben genau im Umgang mit der KI, KI zu trainieren, Daten zu moderieren. Also es wird eine Verschiebung darstellen und es wird ein bisschen auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Also auch da sehe ich einen sehr, sehr großen Vorteil in so Sachen wie Low-Code, No-Code. Der erlaubt es tatsächlich mir, dass ich Agents generiere, die mein Netzwerk managen. Ich könnte jetzt Telekom-Netzwerk könnte ich managen mit der, also mit der richtigen Plattform. Ob man das möchte, weiß ich nicht. Also ich würde es mir zutrauen, aber ich bin ja auch ein Mensch. Menschen trauen sich prinzipiell erstmal alles zu. Irgendjemand muss drauf gucken und prüfen, ob das, was da gemacht wird, auch richtig ist. Irgendjemand muss sich die Ergebnisse angucken. Und irgendjemand muss vorher die Leitplanken festlegen, muss auch die KI entsprechend trainieren, muss das Modell entsprechend trainieren und programmieren. Also der Mensch wird noch eine ganze Weile in dem ganzen Konstrukt erhalten bleiben. Ja, was sind so die Trends, die ich sehe? Gen AI ist tatsächlich nur so ein Mittel zum Zweck momentan. Also Agentic AI wird das Ding sein, was in den nächsten paar Wochen bis Monaten einen absoluten Hype erleben wird. Eben nochmal so nächste Stufe Automatisierung. Ansonsten haben wir wirklich noch ganz, ganz große Herausforderungen. Ich sehe, das Publikum hier ist altersmäßig sehr divers und das ist auch gut so. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ab einer gewissen Altersstufe oder ab einer gewissen Erfahrungsstufe nutzen tatsächlich nur 4% KI in ihrem täglichen Berufsleben. Anders ist es bei den Millennials und bei Gen Z, da sind es über 80%. Also Generationenwechsel findet gerade statt. Neue Technologien wie CXL, spezielle KI-Prozessoren und noch ein paar andere Entwicklungen, die da draußen unterwegs sind, die werden KI noch verbreiteter machen oder noch dazu beitragen, dass KI noch verbreiteter wird, weil sie werden stromsparender sein, sie werden nicht so platzintensiv sein, sie werden auch nicht ganz so rechenintensiv sein. Das haben wir übrigens das erste Mal gesehen, DeepSeek, ich weiß nicht, wer es so ein bisschen mitverfolgt hat, DeepSeek ist ja dieser kleine chinesische Open Source, hat auch Nachteile, also zum Beispiel, dass Daten unverschlüsselt irgendwohin übertragen werden, aber was die nachgewiesen haben, dass man KI tatsächlich mit sehr wenig Ressourcen sehr effizient betreiben kann. Und das, ich habe zwei Firmen, als ich das letzte Mal im Silicon Valley war, habe ich zwei Firmen getroffen, die haben DeepSeek ausprobiert für ihre Zwecke. Das eine war Fabrics AI für ihre Agentic-Programmierung. Und die haben gesagt, 25 times faster. Also ist wirklich unbeatable. Das Ding ist, da werden wir auch noch mehr sehen. Also Modelle werden sich verändern. Modelle werden leistungsfähiger und weniger Ressourcen brauchen. Große Gefahr, diese Modelle lernen dann auch von sich selber. Also das heißt, wenn ich dann irgendwann mal eine Verschwörung da drin habe, dann bleibt die für immer. Andere Geschichte. Ja, es gibt eine ganze Menge Lesestoff zum Thema, von der Einführung bis hin zu wirklich ganz Deep Dive in. Könnt ihr euch dann gerne selber mit mal anschauen. Da unten, wo Amazon Books dabei steht, das sind wirklich Links zu Amazon. Wer das nicht anklicken will, der sollte einfach nur nach dem Namen suchen. Und was anderes, es gibt auch Dinge zum Gucken. Das sind die Vorträge zum Beispiel und auch noch so ein bisschen was für abends mit Popcorn. Ja, das sind so die Quellen und Links, die ich mit benutzt habe, kriegt ihr auch noch. Ansonsten würde ich sagen, ich bin dann für heute erstmal fertig. Folgt mir gerne auf LinkedIn. Ich bin auch gerne bereit, für euch Dinge zu tun. Also ich gebe Schulungen zum Umgang mit KI, gebe auch KI-Strategie-Workshops für Unternehmen und ansonsten stehe ich auch gerne als Human Loop as a Service zur Verfügung. Und hier gibt's die Slides. Vielen Dank.
Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Die sind jetzt erstmal alle platt und haben Angst.
Alle platt, überschüttet.
Traut gut euch, Leute.
Dann stelle ich eine Frage. Du hast gesagt, Material für KI kommt aus dem Internet.
Viel.
Viel. Wie beschreibst du für dich das viel und wie beschreibst du für dich das nicht viel, was nicht aus dem Internet kommt?
Also es gibt mehrere Datenquellen. So wie ChatGPT am Anfang programmiert wurde, die haben die auf alles losgelassen, was öffentlich im Internet verfügbar gewesen ist. Also wirklich alles, was es gefunden hat. So wie ich eine Google-Suche starte und Google findet alles, was im Internet öffentlich zugänglich ist. Es ist auch, das habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, auch eine große Herausforderung. Alles, was hinter Paywalls, Ragwalls oder AdWalls versteckt ist, das sieht weder ein Google Search noch eine KI. Kann es auch nicht mit berücksichtigen. Wenn ich KI im Unternehmenszweck oder im Enterprise-Umfeld einsetzen möchte, dann nehme ich natürlich Daten, die mir selbst zur Verfügung stehen. Also das heißt, ich habe schon die Kontrolle über Daten. Was Anbieter machen, so wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Juniper oder eine Palo Alto Networks, aber eben auch ein Code Whisperer von AWS, die haben halt Einsichten in sehr viele Infrastrukturen, in sehr viele unterschiedliche Daten von unterschiedlichen Kunden. Und wenn man da nicht schnell genug widersprochen hat, kann es passieren, dass sowas auch zum Training genutzt wird. Sie versuchen in der Regel unpersönliche oder anonymisierte Daten zu nutzen. Auch das Datenanonymisierung, großes Thema. Aber das wäre so der Unterschied. Also ich habe einmal die Daten, die ich im Internet finde, öffentlich zugänglich, die ich nutzen kann. Da gibt es entsprechende Schnittstellen, um das anzuzapfen. Oder eben ich habe eigene Infrastruktur mit ganz vielen eigenen Daten.
Oh, so, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Moment. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer zuerst die Hand gehoben hat.
Ich denke, wir kriegen beide noch unter, oder?
Ja. Kriegen beide noch unter und dann können wir die Fragen in die Kaffeepause verlegen. Moment. Bitte mal durch.
Hallo. Hi.
Hey.
Danke für den coolen Vortrag. Ich habe eine Frage zur Energieaufnahme. Also wenn wir davon sprechen, dass eine KI auf eine bestimmte Weise effizient ist, reden wir denn da eigentlich von der Bearbeitung des Prompts oder vom Training? Was ist denn ausschlaggebender?
Beides. Also wenn ich heute gesagt habe Effizienz, dann war es meistens im Bezug auf die Ergebnisse. Aber natürlich auf Infrastrukturseite habe ich ein sehr viel größeres Interesse daran, dass die Infrastruktur, wo die KI drauf läuft, selber auch sehr effizient ist. Wenn ich schon so teure GPU-Infrastrukturen mir anschaffe, dann will ich auch, dass die möglichst 100% ausgelastet sind. Dasselbe gilt für alle anderen Ressourcen, die ich da habe, auch. Das wird ein anderer Vortrag von uns sein auf der S2N, das ist eine Storage-Konferenz von Heise. Kann ich gleich mal Werbung machen, ich hoffe, ich werde angenommen. Da wird es genau um diese Themen gehen, eben was kann ich infrastrukturseitig tun, außer immer mehr GPUs reinzuschaufeln, um das Zeug effizient zu machen. Also es sind wirklich zwei Seiten der Blickweise. Einmal Effizienz aus Ergebnissicht, genau. Und eben auch Effizienz aus Sicht der Infrastruktur. Beantwortet das die Frage? Halbwegs. Okay.
So, jetzt die zweite Frage. Moment, ich komme von der Seite.
KI uns effizienter macht selber, das werden wir dann noch sehen irgendwann. Also da gibt es erste Studien tatsächlich schon, wo Leute mehr Zeit mit der Fehlerbehebung gerade beim Coden verbringen, als dass da wird der ganze Effizienzgewinn wieder rückgängig gemacht. Also es sind wirklich ganz viele Sichtweisen darauf auf das Thema und genau.
Hallo? Ja. Habe ich meine Frage vergessen? Sorry. Ja, genau, wir hatten es von öffentlich zugänglichen Trainingsdaten und unternehmenseigenen oder organisationseigenen Trainingsdaten. Von was für Größenordnungen spricht man denn, die man organisationseigen braucht, damit das überhaupt einen Impact hat?
Habe ich ehrlich gesagt gar keine Zahlen. Also grob heißt es, je mehr Daten, desto besser, ganz klar. Was ein Minimalset an Daten ist, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Müsste ich selber nachschauen, recherchieren.
Gibt es dazu Forschung?
Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu bereits Forschungen gibt, was so ein Minimalset ist an Daten, was man einer KI hinwerfen kann. Möglicherweise ist sogar bei den Benchmarks ein bisschen was dabei. Aber ich guck mal, wenn ich sowas habe, werde ich das noch nachliefern. Also geht gerne mal in 2-3 Wochen nochmal auf die Slides. Kann sein, dass da nochmal so 5 Links dazugekommen sind. Gut, guter Dankeschön. Punkt. Notier dir das mal bitte. Gut.
Es gibt Forschung zu Datengrößen, aber ich will das Fass jetzt nicht aufmachen, weil das mehrere Konferenzen und Stränge füllt. Deswegen würde ich das jetzt gerne ein bisschen zum Ende bringen, damit wir noch Puffer haben, den nächsten Vortrag vorzubereiten. Letzte Möglichkeit für eine Frage. Gut, dann vielen Dank.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.